Welcome to ZMO Kitchen Talks, a podcast about historical and anthropological research in the Middle East, Africa, Eurasia, South and Southeast Asia, produced by Leibniz Zentrum Moderner Orient in Berlin. My name is Elisa Nobel-Dilati. I'm a Middle East anthropologist and knowledge transfer officer at ZMO. Over a cup of coffee or tea, I talk to renowned academics about their research questions, regions, and methodologies. We also take a look behind the scenes of academic practice at personal reflections, challenges, failures, and unexpected outcomes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der ZMO Kitchen Talks. Ich freue mich sehr, dass Nora Derwall heute bei mir ist und tatsächlich den Weg aus Hamburg auf sich genommen hat. Hallo Nora.
Hallo Elisa. Ich freue mich total, heute hier sein zu können und nochmal über unsere Konferenz zu sprechen und meine Forschung. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und du sagst es schon, du hast im Oktober 2024 gemeinsam mit Ulrike Freitag und Dominik Krell eine Konferenz zu Recht und Gesellschaft in Saudi-Arabien organisiert. Und falls ihr den Podcast schon vorher mal gehört habt, habt ihr Noras Stimme auch schon mal gehört. Und zwar als Moderatorin hast du Dominik Krell interviewt zum Thema islamisches Recht in Saudi-Arabien. Aber die Konferenz hieß ja Recht und Gesellschaft in Saudi-Arabien. Insofern wollen wir heute uns mal mit deiner Forschung und der gesellschaftlichen Perspektive auseinandersetzen. Genau, bevor ich starte mit der ersten Frage, möchte ich dich aber kurz noch vorstellen. Du bist seit Juli 2024 Juniorprofessorin für Islamwissenschaft an der Uni Hamburg und hast zuvor 5 Jahre lang in Kairo gelebt, von 2015 bis 2020, und warst dort wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Orient-Institut Beirut und auch als Postdoc an der American University in Kairo, wo du unterrichtet hast. Und anschließend warst du für 4 Jahre von 2020 bis 2024 in Jerusalem und hast dort im Rahmen eines zweiten Postdocs an der Hebräischen Universität geforscht und gelehrt. Und genau, zu deinem Hintergrund, du hast 2017 an der Freien Universität Berlin bei Ulrike Freitag mit einer Dissertation zu Charity for the Poor in Jeddah, Saudi Arabia promoviert. Und die überarbeitete Arbeit erschien 2022 bei Cambridge University Press. Seit 2009 forschst du über und immer wieder in Saudi-Arabien. Genau, Nora, du hast in der letzten Folge Dominik eine Frage gestellt, die ich jetzt einfach mal an dich weitergeben möchte. Und zwar, was interessiert dich eigentlich an Saudi-Arabien und wozu forschst du?
Wie du selber so schön gesagt hast, arbeite ich seit 2009 zu Saudi-Arabien. Und da sind über diesen langen Zeitraum alle möglichen Themen zusammengekommen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Angefangen hat das Ganze mit Charity und Wohltätigkeit. Dazu habe ich 2 Bücher publiziert und mir dann Teilaspekte in Artikeln angeschaut. Das war zum einen die Frage nach der Beschaffenheit des saudischen Wohlfahrtsstaats und zum anderen Fragen von Dawah, Missionierung und saudischer humanitärer Hilfe. Ich kam dann, dadurch, dass ich selbst als Frau in Saudi-Arabien gearbeitet habe und immer wieder die Frage zu hören gekriegt habe, wie ist das als Frau in Saudi-Arabien, habe ich mir dann mal dieses Thema vorgenommen und zu saudischen Frauen publiziert und Genderfragen. Und bin dann im Zuge des arabischen Frühlings auf saudische Jugendkultur und Jugendnetzwerke gekommen. Da hatte ich dann eine kleine Episode, weil ich stieß darauf, dass es schon in den 1930er Jahren saudische Pfadfindergruppen gab, also so richtige Boy Scouts, wie man sie auch kennt, mit der typischen Boy Scouts Uniform. Und das fand ich damals so überraschend und spannend, dass ich da mal tiefer eingestiegen bin und einen Artikel zu den historischen Ursprüngen der saudischen Scouts publiziert habe. In jüngster Zeit waren das dann eher Fragen von Tanz, Popkultur, Partys und Festivals, die mich beschäftigt haben. Und ich glaube, was alle diese Themen und mein Interesse verbindet, ist so die Frage, wie bringen sich Menschen in Gesellschaft ein? Mit welchen Themen? Welche Themen kommen da auf? Wer bringt sich ein? Und auf welche Art und Weise bringen sich Menschen in Gesellschaft ein? Und was bedeutet dann Gemeinwohl für sie?
Ja, total spannend. Ich habe auch noch viele weitere Fragen zu deiner Forschung, aber vielleicht gehen wir vorher noch mal einen Schritt zurück. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu Saudi-Arabien zu forschen?
Ich hatte das große Glück, als ich an der Freien Universität Berlin Islamwissenschaft studiert habe, hat Ulrike Freitag dort als Professorin in der Islamwissenschaft Seminare zu Saudi-Arabien angeboten und 2008 und 2009 Seminar mit Exkursion. Und das heißt, ich war dann eine der glücklichen Seminarteilnehmerinnen, die im Februar 2009 für 10 Tage eine Exkursion nach Jeddah gemacht haben. Und das war eine fantastische Reise. Ich war total begeistert von Jeddah und von den Menschen, die uns da begegnet sind, von der positiven Art, der Kreativität, dem Humor, der mir da begegnet ist. Und gleichzeitig hat es mich auch sehr überrascht, was uns da widerfahren ist und wem wir begegnet sind, weil ich wirklich erst vor Ort so richtig gemerkt habe, was für krasse Vorurteile ich hatte auf Saudi-Arabien bezogen, obwohl ich ja im Vorfeld ein Seminar dazu besucht hatte und quasi schon eingelesen war. Und trotzdem hat mich das vor Ort so überrascht, weil es so anders war, als ich es mir vorgestellt hatte. Und dann, genau, da fing es dann an. Ich habe damals da vor Ort Ulrike Freitag gefragt, ob sie denkt, ob es wohl möglich wäre, dass ich mal für ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr nach Saudi-Arabien könnte. Und sie hat dann da am gleichen Tag hatte sie einen Termin an der König Abdulaziz Uni und hat vor Ort gefragt und mir am Abend gesagt, ja, und da gibt es eine Bereitschaft, wenn du möchtest, können wir das probieren und du kannst zum Auslandsjahr nochmal nach Jeddah kommen. Und das habe ich dann für das akademische Jahr 2009, 2010 gemacht.
Ja, wie war das damals 2009, 2010? Das ist ja jetzt schon eine Weile her und seitdem hat sich in Saudi-Arabien sehr viel verändert. War es damals eine Seltenheit, dass eine Europäerin dort ja zum Forschungssemester hingegangen ist?
Ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das trifft den Unterschied, weil es gibt und gab immer viele Austauschstudenten vor allen Dingen, also Männer, Studenten, die an die König Abdulaziz Uni gegangen sind. Es gab zu der Zeit noch einen anderen Deutschen, der auch dort eingeschrieben war zum Auslandsstudium und der dann auch erzählte, dass auf deren Seite des Campuses, also der Männercampus, da gab es Austausch. Auf der Frauenseite gab es das zwar auch, aber wenn dann aus muslimischen Ländern und aus Europa tatsächlich eher nicht. Ich glaube, jetzt ist natürlich die Frage, warum? Also warum gab es das nicht? Und ich glaube, zum Teil war es vielleicht so, dass auch nicht groß nachgefragt wurde. Ne? Ich möchte dann immer nicht so der saudischen Seite quasi unterstellen, dass sie da nicht Europäer willkommen geheißen hätten, sondern ich glaube, es lag eher daran, dass vielleicht wenig europäische Unis konkrete Anfragen gestellt haben.
Genau, du hast ja schon gesagt, du hast Islamwissenschaft studiert. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, wie du forschst und wo du dich methodologisch verortest.
Ich würde meine Arbeit als qualitative Sozialforschung bezeichnen. Zentral sind da Interviews, die ich mache, meistens offen narrativ. Die Interviews nehme ich nicht auf, also ich mache keine Aufzeichnungen, sondern schreibe meistens, wenn es geht, mache ich mir während des Interviews Notizen und schreibe die dann im Nachgang möglichst zeitnah aus. Die Sache mit der teilnehmenden Beobachtung ist so ein bisschen immer der große Wunsch, aber das geht mal mehr und mal weniger, weil zum Teil Visa-Regulationen dann in der Vergangenheit dazu geführt hatten, als ich zum Beispiel im Rahmen meiner Doktorarbeit im Land war, war ursprünglich der Plan, dass ich wieder ein Jahr gehe und eine teilnehmende Beobachtung mache in den NGOs, zu denen davor schon gute Kontakte bestanden. Aber ich hatte damals dann nur jeweils ein Monatsvisum bekommen, das immer nach einem Monat wieder verlängert wurde. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich gedacht habe, bevor ich jetzt bei einer Organisation so in die Tiefe gehe, macht es vielleicht mehr Sinn, dass ich mehrere Organisationen mir gleichzeitig angucke und dann eher in der Breite forsche. Letztendlich hatte das damals dann geklappt, dass mein Visum mehrfach verlängert wurde. Einmal wurde es dann nicht verlängert, dann musste ich wieder das Land verlassen, dann konnte ich aber wieder einreisen und habe dann wieder mit meinem Einmonatsvisa angefangen. deshalb würde ich so sagen, ja, teilnehmende Beobachtung bedingt. Also ich glaube, um wirklich so tief einzusinken und wirklich teilnehmend auch im Sinne von, ich bin auch nützlich für die, weil die können auf mich bauen, dass ich da wirklich mitmache, das konnte ich in Anbetracht meiner Visa-Situation dann nicht bieten. Aber eine andere wichtige Quelle, ein wichtiger Quellenkorpus, der dann noch dazukommt, sind Texte und Materialien. Also Publikationen von zum Beispiel Organisationen oder von Festivals oder von, je nachdem, was dann eben das Thema war, das mich interessiert hat, von Jahresberichten, finde ich, ist auch eine ganz wichtige und eine ganz reiche Quelle. Und dann letztendlich die Triangulation, also der Versuch über, dass man Quellen in der Empirie dadurch schließt, dass man verschiedene Quellenkorpora gegeneinander liest oder querliest und dann feststellt, in dem einen Quellenkorpus sieht es vielleicht so aus, in dem anderen sieht es anders aus. Wie kann man das erklären? Also, dass man auf verschiedene Quellenarten zugreift, finde ich sehr, ja, sehr ergiebig im saudischen Kontext.
Ja, das heißt, du forschst eigentlich auch multidisziplinär, wenn man das so sagen kann. Saudi-Arabien hat jetzt nicht gerade den Ruf, besonders ForscherInnen freundlich zu sein. Und gerade für Frauen besteht auch das Klischee, dass es eben dort auch vielleicht mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. Und genau deshalb meine Frage, welche Rolle spielt der Zugang zum Land für dich oder auch das Forschen vor Ort?
Also vor Ort sein finde ich extrem wichtig. Gerade im saudischen Kontext oder in Kontexten wie dem saudischen, wo nach wie vor extrem polarisierende und extrem verzerrte Meinungen vorherrschen und ich ganz häufig das Gefühl habe, von außen kommt man eigentlich kaum wirklich hinter diesen Vorhang, und sei es jetzt der Vorhang von westlichen Vorurteilen oder auch von, ja, Propaganda, vielleicht ein bisschen Staatspropaganda, das Bild, das nach außen getragen wird. Und um da wirklich reinzukommen, also wirklich einen Blick mal hinter den Vorhang zu werfen und dem nachzuspüren, was im Inneren der Gesellschaft vor sich geht, ist es, glaube ich, extrem wichtig, im Land zu sein. Und ich möchte so vielleicht so ein Beispiel aus meiner Forschung dazu, wenn man von außen auf das Land guckt, auf Saudi-Arabien, und die Frage stellt, gibt es Zivilgesellschaft, ist die Antwort nein, weil der Blick von außen und von einer ist, der dann von oben ist, was kann man sehen? Man kann sich die Rechtslage angucken und sieht dann, also bis 2015 gab es kein NGO-Gesetz, die das Standardwerk zur Zivilgesellschaft in der arabischen Welt, Augustus Richard Norton, Civil Society in the Middle East, hatte nicht mal ein Kapitel zu Saudi-Arabien, sondern das wurde dann in irgendeiner Fußnote abgehandelt, dass es keinen NGO-Rahmen und gar nicht die Gesetzeslage zulässt, also keinen NGO-Rahmen gibt. Es gibt kein Recht auf Versammlungsfreiheit, Rechte für Meinungsfreiheit sind extrem eingeschnitten. Und damit ist eigentlich das Bild fertig gezeichnet. Aber vor Ort, als ich anfing 2009, 2010 vor Ort Interviews zu machen und damals immer also Leute zur Almosengabe und Charity befragt habe, haben mir ganz oft Interviewpartnerinnen gesagt, nee, das, was wir hier machen, das ist nicht Almosengabe, das ist nicht Charity, wir sind Zivilgesellschaft, wir machen Empowerment, Development, wir wollen Dinge verändern, wir wollen die Armen befähigen, selbst für sich Verantwortung zu übernehmen. Und auf einmal war ich in diesen ganzen Zivilgesellschaftsdiskursen drin, die mir von meinen Interviewpartnerinnen immer wieder zugespielt wurden, oder wo ich Menschen vor Ort traf, die sich immer wieder selbst in ihrer Darstellung als Teil von Zivilgesellschaft beschrieben haben, was mir nochmal erlaubt hat, anders auf die Frage von Zivilgesellschaft zu schauen. Und ich würde nach meiner Feldforschung ganz klar sagen, die Frage, gibt es in Saudi-Arabien Zivilgesellschaft, müssen wir ganz klar mit Ja beantworten. Zivilgesellschaft sieht anders aus. Zivilgesellschaft ist asymmetrisch, ist immer wieder in Abhängigkeiten vom Staat, funktioniert vielleicht nach anderen Logiken oder Dynamiken als in einem westlich-liberalen Kontext, aber es gibt durchaus Zivilgesellschaft in Saudi-Arabien.
Das heißt, da müssen wir dann auch von einer eurozentristischen Sichtweise abweichen, wenn wir das eben erforschen oder analysieren möchten.
Total, genau. Und das können wir eben nur, wenn wir aus Europa quasi raus in das Land reingehen. Also ich glaube, man kann diese Vorurteile und diesen eurozentristischen Blick ganz schwer tatsächlich überwinden, wenn man einfach immer in Europa bleibt und dann von außen auf andere Länder und Kulturen schaut.
Ja, Hast du vielleicht Tipps für andere, die das jetzt gerade hören und sich überlegen, dass sie auch gerne in Saudi-Arabien forschen möchten? Auf welche Schwierigkeiten oder auch Herausforderungen muss man sich vielleicht einstellen?
Ja, total gerne. Ich finde es grundsätzlich total wichtig, da mehr Gespräche drüber zu führen. Deshalb finde ich diesen ZMO Kitchen Talks Podcast so cool. Wie kann eigentlich Feldforschung gelingen? Mein erster Tipp wäre für alle, die Zeit haben, also wenn das jetzt hier Studierende hören, nehmen Sie sich Zeit oder nehmt euch Zeit, wirklich vor Ort zu sein. Und das kann zum Beispiel, können da erste Schritte sein, man macht mal einen Arabischsprachkurs vor Ort. Also warum immer Ägypten oder Jordanien? Man kann ja wirklich einfach mal sagen, 4 Wochen Arabisch lernen in Riyadh oder 4 Wochen Arabisch lernen in Jeddah. Oder eben Auslandssemester, alle, die jetzt noch studieren und die Möglichkeit haben, wirklich mal ein Semester rauszugehen. Eine andere Möglichkeit ist, Praktika zu machen, auch da. Also kann man entweder Praktika ja bei deutschen Institutionen, Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen machen, die vor Ort in Saudi-Arabien arbeiten, oder bei saudischen. Da ist nämlich gerade in meiner, also das, was ich mitbekomme, ist, dass da gerade extrem viel Aufbruchstimmung herrscht und sehr, sehr viel in Bewegung ist und dadurch eine ganz große Offenheit, weil in den letzten Jahren viele, also auf einmal viele Menschen von außen in das Land reingekommen sind, und das ist ja auch, also Staatsdoktrin im Zuge von Vision 2030 ist ganz gezielt eine Öffnung des Landes gewollt, und das kann man ausnutzen oder sich zu Nutzen machen und wirklich einfach mal hingehen und vor Ort Zeit verbringen. Eine Sache, die man, glaube ich, immer bedenken muss, ist, dass Feldforschung in Saudi-Arabien oder Aufenthalte in Saudi-Arabien etwas teurer sind als in anderen arabischen Ländern. Wobei es wieder für die arabischen Golfländer dann wieder eher typisch ist, was die Ausgaben angeht. Also ich würde schätzen, dass Wohnungskosten ungefähr ähnlich sind wie in Hamburg. Also man kann auch mittlerweile zum Beispiel Airbnb-Möglichkeiten finden oder Couchsurfing machen, um es dann ein bisschen kostengünstiger vielleicht zu, ja, sich zu organisieren. Aber trotzdem sind das schon Ausgaben, die man mit einrechnen muss. Und ein anderer Posten, der, glaube ich, häufig übersehen wird, ist Mobilität. Und da wäre so ein bisschen mein Tipp, sich im Vorfeld mit den aktuellen Regulierungen für internationalen Führerschein auseinanderzusetzen. Und was braucht man, um vor Ort ein Auto zu mieten? Weil es einfach keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Also da, wo es sie gibt, ist es immer noch schlecht ausgebaut, auch wenn da ja viel in Bewegung ist und überall Großbaustellen in den großen Städten. Aber es ist trotzdem noch nicht wirklich so funktionsfähig. Also man kann sich nicht einfach in den Bus oder in die S-Bahn setzen in weiten Teilen des Landes. Und deshalb ist dann tatsächlich der eigene Leihwagen, finde ich, immer noch die beste Lösung, wenn man sich so irgendwie zutraut, weil man sonst ganz schnell auf Taxikosten von 20 bis 50 Euro pro Tag locker kommt. Und da, wenn man gerade sagt, man ist irgendwie 1, 2, 3 Wochen im Land, lohnt sich's, weil man relativ gute Deals vor Ort machen kann, was Mietwagen angeht.
Ja, wobei jetzt gerade vor kurzem, glaube ich, in Riyadh auch eine S-Bahn eingeführt worden ist, oder?
Ja, genau. Also zum großen Stolz der Leute und zum großen Leidwesen der städtischen Bevölkerung gab es da sehr lange richtig Großbaustelle überall. Aber also es ist immer noch extrem rudimentär, würde ich sagen. Auch wenn das ein großes Vorzeigeprojekt ist, kommt man damit immer noch nicht wirklich weit. Und die großen Städte wie zum Beispiel Riyadh sind ja extrem großflächig und weitläufig, dass man dann auch nicht so schnell sagen kann, na gut, die S-Bahn bringt mich dahin und den Rest laufe ich, weil man dann ganz schnell bei wirklich hohen Temperaturen einem Fußmarsch ausgesetzt ist.
Mhm. Lass uns nochmal über die Konferenz sprechen. Ein Ziel war ja, systematisch zusammenzutragen, welche Veränderungen es in den Bereichen Recht und Gesellschaft in den letzten Jahren gab. Und vielleicht kannst du da noch mal Revue passieren lassen. Was hat sich da in diesem Bereich in den letzten Jahren in Saudi-Arabien verändert?
Ja, vielleicht fange ich einmal noch mal mit einem Überblick an, was an Rechtsreformen in Saudi-Arabien passiert ist. Und da ist es, wäre es mir wichtig, nochmal zu betonen, dass Vision 2030, die ja 2016 verkündet wurde, definitiv ein krasser Einschnitt ist. Aber viele dieser Reformen im Rechtswesen auf Debatten zurückgehen, die vor Vision 2030 schon stattfanden. Und dass auch diese Reformen im Rechtswesen dass da Meilensteine schon vor Vision 2030 lagen. An der Stelle, glaube ich, lässt sich das so in 5 Trends zusammenfassen. Das erste, würde ich sagen, ist, dass 2007 ein neues Justizgesetz eingeführt wurde. Und das hat das Justizsystem schon mal grundlegend umstrukturiert, weil damals spezialisierte Gerichte eingeführt wurden. In Saudi-Arabien herrschte lange das Ideal des Richters, des Einzelrichters, der quasi rundum für Recht zuständig war, also für Straf- und Zivilsachen gleichermaßen. Und das kann man sich so vorstellen, dass dann ein saudischer Richter in der Vergangenheit am Vormittag Urteile im Unterhalt und Ehe und Scheidung, also ein Richter da Urteile gefällt hat und dann nach der Mittagspause vor sich auf seinem Schreibtisch Fälle von Einbruch und Diebstahl am Arbeitsplatz zum Beispiel hatte. Und das hat alles eine Person gemacht. Und das wird seit 2007 kommt das eigentlich so nicht mehr vor, zumindest nicht in den Städten, weil es da jetzt spezialisierte Gerichte gibt, also Familiengerichte, Gerichte, die sich mit Arbeitssachen befassen und Gerichte, die sich mit Handelssachen befassen. Als zweites, also ein zweiter Trend, den wir beobachten, der auch so in der Zeit angefangen hat und der besonders für die Forschung sehr wichtig ist, ist, dass jetzt Rechtsurteile veröffentlicht werden. In der Vergangenheit war es häufig nicht mal so ganz bekannt, wie eigentlich saudische Richter ihre Entscheidungen treffen und wie sie da genau juristisch vorgegangen sind, weil die Urteile, die gefällt wurden vor Gericht, nicht veröffentlicht wurden. Und dazu kommt, dass die Einzelheiten des islamischen Rechts ja sehr komplex sind, genauso wie das deutsche Recht. Das hat sich im Jahr 2007 mit einem Meilenstein verändert, weil im Jahr 2007 das Justizministerium zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens eine Sammlung von rund 1000 Urteilen der Zivil- und Strafgerichte veröffentlicht hat. Und diese Mudawanat al-Ahkam al-Qada'iyya hat Shibli Malat in seinem Buch zu Saudi-Arabien umfassender erörtert. Es folgten seitdem diverse Sammlungen von Urteilen, die alle möglichen Rechtsbereiche umfassen. Und wir hatten bei unserer Konferenz das Glück, dass Nathalie Bernard-Mogiron in ihrem Konferenzbeitrag mal exemplarisch sich 2 Scheidungsfälle angeschaut hat, und zwar am Beispiel von einer Sammlung, die das Ministerium im Jahr 2017 veröffentlicht hat. Und aus dieser Sammlung hat sie 2 Fälle rausgegriffen, die aus dem Jahr 2013, 2014 stammten und dann mal nachgezeichnet, was man eigentlich über diese Verurteilung, wie man da jetzt genau nachvollziehen kann, warum welcher Richter an welcher Stelle welche Entscheidung und wie getroffen hat, wie diese Entscheidungen begründet wurden. Also das ist für uns in der Forschung natürlich, das sind das Goldgruben, diese Veröffentlichungen von Rechtsurteilen. Aber auch für die Gesellschaft vor Ort ist damit, mit diesen Veröffentlichungen, hat sich da viel verändert, weil jetzt dadurch diese Fälle bis zu einem gewissen Grad als Präzedenzfälle dienen und damit mehr Sicherheit und Erwartbarkeit in das Rechtssystem reingekommen ist. Ein dritter Trend, der auch so aus dieser Zeit stammt, ist die Zulassung von Anwälten, weil erst 2001 in Saudi-Arabien Regeln für die Zulassung von Anwälten überhaupt eingeführt wurden und seitdem erst wirklich Anwälte in größerer Zahl vorkommen und deren Zahl wächst und wächst. Also heute würde ich sagen, sind Anwälte ein klarer Bestandteil des saudischen Rechtswesens, aber das waren sie vor 30 Jahren so noch nicht. Ein anderer Trend, den wir beobachten und der jetzt ein bisschen stärker mit Vision 2030 zusammenhängt, ist die Digitalisierung der Justiz. Und da der Anspruch auf lange Sicht, Gerichte papierlos werden zu lassen. Und auch das ist natürlich für die Forschung wieder eine Fundgrube. Und vielleicht als letzter Punkt und nur ganz kurz, weil das ja in der Öffentlichkeit die meiste Beachtung gefunden hat, ist die Kodifizierung des islamischen Rechts. Im Jahr 2021 hat der saudische Kronprinz angekündigt, dass zukünftig 4 neue Gesetzesrahmen eingeführt oder erlassen werden sollen. Und 3 von diesen 4 angekündigten Rechtsrahmen wurden auch tatsächlich seither erlassen. Das ist einmal das Personenstandsgesetz. Es wurde außerdem ein Zivilgesetzbuch und ein neuer Rahmen für Beweisrecht schon erlassen. Das eine, worauf wir jetzt alle noch warten, ist das Strafgesetzbuch, das jetzt Stand heute, Juni 2025, noch nicht erlassen wurde, aber wo alle Zeichen quasi darauf stehen, dass auch das noch kommen wird.
Ja, an der Stelle vielleicht nochmal der Verweis, dass wir über die Kodifizierung des islamischen Rechts ja auch in der Folge mit Dominik Krell gesprochen haben. Gibt es denn auch Themen, die offen geblieben sind oder die aufgekommen sind und die man vielleicht in Zukunft bei vielleicht einer weiteren Konferenz untersuchen sollte?
Also ein wichtiges Thema war die Frage von Vision 2030 und inwiefern die Reform auf Vision, die wir jetzt beobachten im Rechtswesen, auf Vision 2030 basieren oder inwiefern die über Vision 2030 hinausgehen, also auf älteren Debatten fußen und darauf aufbauen. Also mit Blick auf die Kodifizierung ergibt sich dann die Frage nicht, warum wurde kodifiziert, sondern warum wurde jetzt kodifiziert, wenn ja die Debatte um die Kodifizierung schon so viel länger ist. Also warum ist das heute möglich, die Kodifizierung, und warum war das vor 10 oder 15 Jahren noch nicht möglich? Und was bedeutet das also zum Beispiel für die Rolle der Rechtsgelehrten jetzt im Land? Haben die heute weniger Macht als früher oder wurde auf eine Art und Weise Recht festgeschrieben, dass das Interpretationsmonopol der Rechtsgelehrten nicht in Frage stellt? Also ist das heute wirklich weniger willkürlich, nur weil jetzt bestimmte Gesetze niedergeschrieben wurden? Oder hat sich vielleicht gar nicht so viel dadurch verändert, dass jetzt Recht niedergeschrieben wurde? Das waren so die große, also so eine große Frage oder ein großer Fragenkomplex, der immer wieder aufkam und sich so durch die Konferenz durchgezogen hat. Was uns aufgefallen ist, war, dass tatsächlich über die Hälfte der Einsendungen sich mit Genderfragen beschäftigt hat und dem Familienrecht. Und überraschend für uns war, dass wir keine Einsendung hatten, die sich mit dem Strafrecht beschäftigt hat, zum Beispiel. Also das war was, was noch ja offen geblieben ist. Und das andere, was, glaube ich, uns auch ein bisschen überrascht hat als Konferenzorganisatoren, war die Tatsache, dass die Kodifizierung in 99% der Fällen, also der Beiträge, als was Positives bewertet wurde. Und da hatten wir dann so ein bisschen das Gefühl, müssen wir da nicht viel vorsichtiger damit umgehen, weil wir hier ja wieder implizit unseren Maßstab, also den europäischen Maßstab, wo Recht einfach, wo die Kodifizierung Teil unseres Seins und unserer Gesellschaft ist, ob wir jetzt wieder diesen Maßstab anlegen und per se Kodifizierung erstmal positiv bewerten. Eine Sache, die uns vielleicht auch noch ein bisschen überrascht hat oder was so ein bisschen eine offene Frage ist, ist die Frage, inwiefern eigentlich die Gesellschaft weiß, was gerade an Justizreform stattgefunden hat und stattfindet. Und da vielleicht wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Forschung. Als ich meine Forschung begann, gab es kein NGO-Gesetz, aber 2015 wurde ein Gesetz erlassen, dass die Wohlfahrtsverbände und wohltätigen Organisationen, also die Charities, offiziell in NGOs umgewandelt hat, in Jamiat Ahliya. Mich hat dann sehr interessiert, wie diese Rechtsveränderung vor Ort wahrgenommen wurde und was für Auswirkungen die hatte, weil diese Einführung des NGO-Gesetzes in westlichen Medien zumindest als ganz große Sache galt, also da ganz viel Berichte es dazu gab. Und mich hat dann sehr überrascht in Follow-up-Interviews 2019, 2020, als ich dann so gefragt habe, naja, und jetzt die Rechtsreform und das neue NGO-Gesetz, wie hat das euren Alltag seither beeinflusst? Dass mir dann ganz viele gesagt haben, NGO-Gesetz? Haben wir ein NGO-Gesetz hier in Saudi-Arabien? Davon habe ich noch nie gehört. Also das, ja, hat mich sehr überrascht. Und das ist aber tatsächlich ein Befund, den viele der Konferenzteilnehmer geteilt haben, dass ja so diese Frage, inwiefern eigentlich die Bevölkerung das wirklich mitgekriegt hat. Und gleichzeitig sehen wir, und das, glaube ich, könnte ganz spannend sein für zukünftige Forschung, sehen wir, dass es jetzt NGOs gibt und zivilgesellschaftliche Gruppierungen, Formation, Mobilisierung hin zu mehr Legal Awareness. Also dass wirklich diejenigen, die von diesen Rechtsreformen mitgekriegt haben, jetzt versuchen, dieses Wissen oder diese Veränderung in die breitere Gesellschaft zu tragen.
Ja, total spannend. Kannst du denn vielleicht schon ein erstes Fazit von der Konferenz ziehen?
für mich ist ein persönliches Fazit, dass das Vision 2030 im Rechtsbereich nicht unbedingt einen Bruch bedeutet, sondern für mich war es interessant zu sehen, wie viel Kontinuität es gab in den Rechtsreformen. Zum Beispiel, also was mir davor nicht bewusst war, ist, dass das tatsächlich erste Debatten um die Kodifizierung des Rechtes schon in den 1920ern gab. Ein anderes Fazit, das wir, glaube ich, als Organisatoren ziehen, ist, dass die Festschreibung, also die Kodifizierung, die Festschreibung bestimmter Normen und Praktiken nicht unbedingt eine inhaltliche Modernisierung des Rechtes bedeutet. Und dass die Art und Weise der Rechtsprechung sich nicht unbedingt dadurch geändert hat, dass es jetzt ein niedergeschriebenes Gesetz gibt. Also gerade das Familienrecht hat eigentlich so viel, glaube ich, gar nicht verändert. Und bietet nach wie vor relativ viel Spielraum für die Interpretation durch die Rechtsgelehrten. Und ein anderer, ja, für mich so ein Lerneffekt bei der Konferenz war, dass dieser Vorwurf der Willkür an das Recht, also dass das nicht kodifizierte Recht mehr Raum für willkürliche Entscheidungen bietet, also was lange Zeit ein Vorwurf an das saudische Rechtswesen war, in der Realität nicht unbedingt so war, weil, und da also möchte ich nochmal Dominik Krells Forschung ins Spiel bringen, weil es schon einen gewissen Kanon gab und eine vorherrschende Praxis, was Dominik Krell als Al-Ma'mul Bihi bezeichnet, die einen gewissen Orientierungsrahmen oder einen Rahmen schon immer dargestellt hat, innerhalb dessen sich Rechtsgelehrte orientieren und da quasi so ein bisschen davon wegzukommen, dass saudische Richter in der Vergangenheit ganz willkürlich geurteilt haben. Und an der Stelle auch nochmal der Verweis, dass Dominik Krells Buch Islamic Law in Saudi Arabia jetzt gerade im Frühjahr 2025 bei Brill erschienen ist und es wirklich sehr lesenswert ist.
Ja, gibt es denn Themen, die jetzt im Rahmen der Konferenz noch offen geblieben sind und die vielleicht in Zukunft untersucht werden sollten? Und wie geht es jetzt weiter?
Wir waren insgesamt sehr zufrieden mit den Konferenzbeiträgen und fanden die Diskussion sehr spannend. Deshalb haben wir es tatsächlich auf uns genommen, die aus den Konferenzbeiträgen jetzt ein Sammelband zu machen. Also Recht und Gesellschaft in Saudi-Arabien. Da sollen ungefähr 15 der Konferenzbeiträge zusammenkommen. Wir haben die Autoren, also die Konferenzteilnehmer, jetzt unsere Autoren, haben schon fleißig ihre Paper überarbeitet und die eingeschickt. Und da sind wir gerade im Prozess, das zusammenzustellen. Wichtig, glaube ich, an der Stelle ist nochmal zu betonen, dass das Ganze im Prozess der Veränderung ist, während wir darüber sprechen. Und ich glaube, das ist was viele Saudis immer wieder betonen. Jeden Morgen wacht man auf und es gibt schon wieder neue Veränderungen und es gibt schon wieder neue Dinge, die passiert sind. Und dass vielleicht einiges von dem, was ich jetzt sage, in 2 Jahren schon vielleicht nicht mehr aktuell ist. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Befürchtung und auch die Schwierigkeit, wie man dann das Ganze beforscht oder ob es sich dann lohnt, ein Buch jetzt herauszubringen, wenn die Dinge noch so im Prozess sind. Und eine Debatte, die da jetzt, wo es gerade besonders wichtig ist, glaube ich, oder wo es besonders schwierig ist, die zu greifen, ist die Debatte um Hadith-Reform. Wir hatten Cole Bunzel, der Hoover Fellow in Stanford ist, bei uns bei der Konferenz, der sich diese Hadith-Debatten angeschaut hat, die der Kronprinz Mohammed bin Salman im April 2021 in einem Interview angestoßen hat. In dem Interview hat der Kronprinz diskutiert, wie die Scharia im Königreich angewendet werden sollte und welche Beweistexte, also ganz speziell welche Hadithe er als muslimischer Herrscher beachten muss. Und bei dieser Diskussion hat der Kronprinz die Beweiskraft eines großen Teils der Hadithe, die sogenannten Hadith al-Ahad, in Frage gezogen. Und das hat krasse Schockwellen also nicht nur in Saudi-Arabien ausgelöst, sondern wirklich so in der weiteren islamischen Welt. Einige Beobachter meinten im Nachgang, das war nur viel Lärm um nichts. Andere haben gesagt, das ist jetzt der Ausgangspunkt von einem großen Reformprojekt, groß, also wirklich, wirklich groß. Der gesamte Islam wird hier reformiert. Und wieder andere sahen darin einen Beweis für Häresie oder Apostasie. Und das ist wirklich eine Debatte, die jetzt gerade stattfindet, während wir darüber sprechen. Und das ist dann natürlich total schwierig, wenn man sich vor Augen hält, wie langsam wir publizieren, wie lange es dauert, bis dann die Texte redigiert und nochmal gelesen und überarbeitet und dann noch die Fußnoten ausgebügelt und bis dann der Verlag das Ganze durch die Peer Review geschickt hat und für ein Sammelband die Reviewer gefunden hat und bis dann das Buch letztendlich wirklich der Index noch steht und ich weiß nicht was, habe ich so manchmal ein bisschen das Gefühl, dass man gerade wenn bei so ganz zeitaktuellen Debatten ja eigentlich gar nicht hinterherkommt. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, weil wir einerseits das Gefühl haben, da ist so viel Substanz, wir hatten so tolle Beiträge bei der Konferenz und das Thema ist so spannend und ist auch so wichtig, um zu verstehen, was gerade in Saudi-Arabien passiert. Haben wir jetzt so diesen Wunsch, wir würden das gerne, das Ganze nochmal in Buch bringen und andererseits, tja, eben der Umstand, dass unsere Forschung und der Forschungsprozess so ein langwieriger ist und die Dinge im Moment on the ground einfach so schnell passieren.
Ja, wir bleiben gespannt. Dir erstmal vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die ganzen Einblicke, die du uns jetzt hier gewährt hast. Und ja, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, ich danke dir und ja, allen Zuhörern für die Zeit.